ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Ja, dieses Jahr ist fast zur Hälfte um. Endlich hat Brandenburg einen beschlossenen Landeshaushalt für das laufende Jahr und gleich auch für das kommende Jahr. Insgesamt geht es um Ausgaben von gut 34 Milliarden Euro bis Ende 2026. Die Abstimmung im Landtag wurde am Vormittag zur Nagelprobe für die Regierungskoalition aus SPD und BSW. Landespolitikreporter Thorsten Südow hat das Ganze für uns veröffentlicht.
Die Landtagsabgeordneten von SPD und BSW applaudieren erleichtert. Nach stundenlanger Debatte hat es bei der Abstimmung mit dem BSW-Abgeordneten Sven Horn auf nur einen Abweichler gegeben und der Doppelhaushalt 2025-2026 ist mehrheitlich mit 45 zu 41 Stimmen beschlossen. Eine Blamage für die vor 6 Monaten gestartete SPD-BSW-Landesregierung von Ministerpräsident Woidke ist abgewendet. Nur wenige Minuten zuvor hatte der CDU-Abgeordnete Steven Breetz den von BSW-Finanzminister Robert Krumbach vorgelegten Haushaltsentwurf kritisiert, unter anderem, weil nun eine höhere Verschuldung möglich werde.
Wir haben von Ihnen keinen einzigen Vorschlag zur Kenntnis genommen, wie Sie sich schwitzend gegen die Schuldenmacherei in diesem Land aufgelehnt hätten. Sie versuchen, sich in die Büsche zu schlagen. Sie versuchen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen.
Mit Nein stimmten auch alle AfD-Fraktionsmitglieder. Vorsitzender Hans-Christoph Berndt wirft der Koalition Trickserei und mangelnden Sparwillen vor.
Es gibt 3 große Posten, wo wir Geld sparen können. Das eine ist Asyl und Migration. Das zweite ist Energiewende, Förderung der Energiewende. Und das dritte sind Nichtregierungsorganisationen, die nicht gemeinnützig sind.
Nach insgesamt 285 Änderungsanträgen steht fest, das Land Brandenburg wird bis Ende des nächsten Jahres mehr als 2 Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten aufnehmen. Der so finanzierte Doppelhaushalt sieht unter anderem Ausgaben für mehr Polizisten und 200 Millionen Euro Investitionen jährlich für Krankenhäuser im Land Brandenburg vor. Heftige Kritik von Lehrern und Eltern gibt es, weil 345 Lehrerstellen wegfallen und ab Februar alle Lehrerinnen und Lehrer eine Stunde mehr Unterricht in der Woche geben müssen. Finanzminister Krumbach entgegnet, dass die Ausgaben für Bildung in diesem und im nächsten Jahr um Millionenbeträge anwachsen. Sein Fazit:
Es ist wichtig, dass wir den Haushalt beschlossen haben und die Regierungskoalition hat wirklich gut gearbeitet. Die Stimmen haben gestanden. Ich bin schon ein bisschen erleichtert, aber das Wichtigste ist, dass Brandenburg einen Haushalt hat und politisch handlungsfähig ist. Es ist richtig, dass wenn man Schulden aufnimmt, die auch irgendwann zurückzahlen muss und auch die Kredite, die wir jetzt aufnehmen, werden wir selbstverständlich zurückzahlen.
Mit dem jetzt beschlossenen Haushalt wächst die Verschuldung Brandenburgs auf etwa 23,5 Milliarden Euro.
Brandenburg hat endlich einen Doppelhaushalt. Aus Potsdam war das Thorsten Südow. Der Großreschner See ist ein gefluteter ehemaliger Tagebau in der Lausitz. Ab sofort kann man dort wieder baden und erstmals auch mit dem Schiff fahren, passend jetzt zum heißen Wochenende. RBB24-Reporter Daniel Masto hat mal geschaut, ob denn die ersten Boote schon unterwegs sind.
Und in der Tat, ein Motorboot ist auf dem Großreschner See unterwegs. Es ist aber kein Kajüt- oder Sportboot, sondern ein Arbeitsboot. Denn mit der Bade- und Schifffahrtsbeigabe müssen nun schnellstens die Bojen, die sogenannten Tonnen, aufs Wasser gebracht werden. Das sagt Steffen Schwatt von der Bau- und Betreibergesellschaft Großreschen.
Diese Bojen, die dort ausgelegt werden, sind einmal ein Hinweis für unsere Schwimmer, dass die nicht weiter raus, aber auch für die Boote eben den gewissen Abstand zum Schwimmbereich halten. Die Tonnen haben ungefähr ein Gewicht von 40 Kilogramm. Die sind dann mit Ketten verankert, dass die nicht wegschwimmen können. So ist das Prinzip.
Die Freigabe des Großreschener Sees für die Schifffahrt ist ein Meilenstein für das Seenland und für Großreschen auf dem Weg zur Seestadt. Das sagt Bürgermeister Thomas Zenker.
Wir hatten den Hafen da und dann gab es schon Stimmen wie Fehlinvestitionen und sowas. Aber wir konnten ja den Hafen nicht wirklich aktiv in Betrieb nehmen, wenn die Boote nicht auslaufen durften. Und der Punkt ist jetzt erreicht und darüber sind wir natürlich sehr, sehr froh.
Im Hafen Großreschen ist es heute noch sehr ruhig. Gerade mal ein Boot ist schon zu Wasser gelassen worden. Thomas Zenker rechnet aber bald mit einem kleinen Ansturm.
Wir haben knapp 60 verbindliche Anmeldungen, die also sofort einen Vertrag unterschreiben wollen und dann halt auch in den nächsten Wochen ihr Boot hier reinlegen.
Pro Saison kostet ein Liegeplatz je nach Bootsgröße zwischen 500 und 1000 Euro. 120 Liegeplätze gibt es insgesamt und diese andere Hälfte ist für Touristen gedacht.
Das heißt, dass da Kurzzeitbootsfahrer über für ein Wochenende oder mehrere Wochen ihren Liegeplatz nutzen können. Insofern bin ich da zuversichtlich, was die Nutzung des Hafens anbelangt.
Die Freigabe hat sich auch schon bei den Urlaubern rumgesprochen. Diese Touristin aus Potsdam hat sich in das Lausitzer Seenland verliebt.
Wir finden diese ganze Entwicklung wunderschön und super gelungen. Und man sieht, dass das alles aus einem Guss ist. Und ich finde es für die Urlauber und für die Einheimischen dann auch nochmal wirklich eine gelungene Sache.
Das sagt diese Touristin im Beitrag von rbb24-Reporter Daniel Masto. Selbst 1,3 Milliarden Euro Subventionen haben am Ende nicht gereicht. Der Stahlkonzern ArcelorMittal verzichtet und kündigt an, vorerst wird es keinen grünen Stahl aus Brandenburg und Bremen geben. Zu teuer, so die Begründung. Selbst mit der staatlichen Unterstützung könne man das nicht bezahlen. Wie die Belegschaft und die Gewerkschafter die Entscheidung bewerten, das hat unser Reporter Robert Schwass am Standort Eisenhüttenstadt erfragt.
Knapp 400 Stahlwerker sind zur Belegschaftsversammlung gekommen. Eigentlich wollte sich Rainer Böse vorstellen, der neue Geschäftsführer der Arcelor-Werke Bremen und Eisenhüttenstadt. Doch der Stopp der Umbaupläne zum grünen Stahl ist heute das Thema bei vielen Beschäftigten. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.
Macht auch schon Bauchschmerzen, aber wenn es sich nicht rechnet, was natürlich schade ist, können wir nicht verändern.
Also zum einen denke ich, dass mit dieser Entscheidung die Arbeitsplätze, aber auch insgesamt die Umwelt wird auf dem Altar des Profites geopfert.
Ich denke, dass wir das alles hinkriegen werden, weil es einfach nur dämlich wäre, so einen großen Standort abzugeben. Bin da einfach nur zuversichtlich.
Arcelor legt eine Kehrtwende hin, sagt, der Umstieg auf grünen Stahl sei unter aktuellen Marktbedingungen nicht wirtschaftlich. Darin ist sich der Konzern zum Teil sogar mit der Gewerkschaft IG Metall einig. Holger Wachsmann, Chef der IG Metall für Ostbrandenburg, fordert bessere Rahmenbedingungen, wie den Schutz vor Billigimporten.
Was ganz wichtig ist, dass also nicht subventionierte Stahl hier reinkommt und zu Dumpingpreisen hier verkauft wird. Aber langfristig natürlich auch grüner Stahl braucht einen eigenen Markt. Und was natürlich wichtig ist, dass die angekündigten Industriestrompreise jetzt auch mal beziffert werden und kommen, dass man wirklich sagen kann, das funktioniert.
Nicht nur die Politik, auch Arcelor selbst sei gefordert, neue Konzepte vorzulegen, sagt der Betriebsratsvorsitzende Dirk Vogeler.
Wir müssen irgendwann umstellen. Entweder stirbt man den einen oder den anderen tot, sagen wir. Das heißt also, wir können uns jetzt nicht hinsetzen, die Hände in den Schoß legen. Deshalb fragen wir auch die Geschäftsführung, was sind jetzt die weiteren Schritte zur Dekarbonisierung?
Die Arbeitsplätze der 2700 Beschäftigten in Eisenhüttenstadt müssen geschützt werden, heißt es heute von der Landesregierung. Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller will alle Akteure an einen Tisch bringen.
Ich bin zuversichtlich, dass auch in den nächsten Jahrzehnten in Eisenhüttenstadt Stahl produziert werden kann. Wir sind jetzt alle gefragt, auch die Rahmenbedingungen in der Politik so zu gestalten, vor allem Bund und der EU, dass das auch gelingen kann. Wir als Land Brandenburg werden unseren Anteil leisten.
Die Zeit dränge, so der Wirtschaftsminister, nun einen neuen Weg zu finden, um die Stahlproduktion in Zukunft CO2-neutral zu gestalten.
Der Beitrag von Robert Schwass aus Eisenhüttenstadt. Morgen heulen am Lausitzring mal keine PS-starken Rennautos, sondern es wird Zweitaktknattern zu hören sein. Beim Trabi-Langstreckentest wird erprobt, welche Pappe denn am längsten durchhält. Die ersten Starter schrauben schon heute in den Boxengassen rum und legen die Ersatzteile bereit. rbb24-Reporterin Iris Wussmann über die Vorbereitung für ein ganz besonderes Spektakel.
Kleiner Motortest bei einem der 43 Trabis, die morgen an den Start gehen werden.
Das Ding läuft richtig rund. Ganz ruhiger Motor.
Der muss alles schon durchhalten und das wird er auch.
Früh um 8 geht's los. Wenn der Tank alle ist, also so nach 2,5 Stunden, wechselt der Fahrer. Der Trabi aber muss durchhalten. Das sind, so Veranstalter Sandro Linge, kurz gesagt die Regeln.
Es ist kein Rennen. Wir machen einen Langstreckentest. Wir testen die Trabant, ob die 11 Stunden durchhalten. Wer muss am wenigsten reparieren? Also es geht nicht um die schnellsten Runden.
Ein Härtetest für Mensch.
Im Trabi ohne Klimaanlage, ohne Servolenkung.
Und Trabi.
Der ist richtig heiß, die Reifen sind runtergefahren, Auspuff glüht.
Es kommt also darauf an, ihn möglichst schonend zu fahren und wenig reparieren zu müssen.
Alles, was man auch noch so vom Trabi kennt, was passieren kann. Reifenwechsel, Vergaser war schmutzig geworden, am Auspuff ist was abgerissen, die Lichtmaschine ist abgefallen, der Keilriemen ist gerissen. Ja.
In die Autos sind Überrollkäfige eingebaut, der Feuerlöscher darf auch nicht fehlen. Ansonsten ist alles raus. was unnötig Gewicht macht. Aus Liebe zum Zweitakter und einer Bierlaune sind die gebürtigen Sachsen um Sandro Linge, die jetzt überall in Deutschland verstreut wohnen, auf die Idee gekommen. Andere, wie Steffen Knippelsdorf aus München, sind sofort angesprungen.
Ich glaube, wenn man sowas macht, muss man schon ein bisschen speziell sein. Das ist eine super coole Idee. Mein Mann ist damals mit den Autos bis nach Bulgarien oder bis auf die Krim gefahren. Warum soll man jetzt an der Rennstrecke nicht 10, 12, 15 Stunden fahren können? Normal ist der Trabant robust.
Rund 1000 Kilometer wird am Ende der Beste auf dem Tacho haben. Das fette Preisgeld winkt nicht. Aber darauf, so Patrick Börner, kommt es auch gar nicht an.
Jeder hilft jedem. Das ist das, was echt Spaß macht. Der Zusammenhalt, die Leute, die ein ganzes Wochenende einfach nur Spaß haben wollen.
Das sagt dieser Trabi-Fan im Beitrag von rbb24-Reporterin Iris Wussmann. Morgen um 8 geht's los am Lausitzring. Für 10 Euro ist man dabei und für alle bis 16 Jahre ist das Ganze kostenlos.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im rbb und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Seit fast 2 Jahren ist der erwachsene Sohn von Daniela Binder aus Rathenow schwerst pflegebedürftig. Gianno liegt in einem abgedunkelten Raum, kann sich nicht bewegen, weder Licht noch Geräusche ertragen.
Ich kann mit ihm reden, aber wir verständigen uns viel durch Zeichen. Kopfnicken, Daumen hoch und so weiter. Gibt auch Tage, wo er gar nicht ansprechbar ist. Mittlerweile kenne ich ihn ja schon sehr gut. Und kann ihn sehr gut deuten und so können wir uns ganz gut verständigen. Halt schwierig.
Der 23-Jährige leidet unter dem chronischen Fatigue-Syndrom, eine neurologische Erkrankung, die alles angreift. Nerven- und Durchblutungssystem, Herzkreislauf, Gehirn. Schwerste Fälle wie Gianno sind bettlägerig und auf Pflege angewiesen. Die Krankheit ist wenig erforscht, das Gesundheitssystem tut sich extrem schwer damit. Daniela Binder fühlt sich als Mutter und Pflegende alleingelassen.
Es gibt keinen Hausbesucher, es gibt keine Medikation, es gibt keine Therapien. Ja? Und die Menschen sind sich quasi selbst ihrem Schicksal überlassen. Ja? Wenn sie keinen haben, der dafür kämpft, der sich dafür einsetzt, sind die vegetieren die irgendwo in ihrem dunklen Raum vor sich hin. Ja, das ist das Problem.
Ihre Verzweiflung ist oft groß.
Wenn man jemanden sieht, den man liebt, das eigene Kind, auch wenn er schon 23 ist jetzt, wie der da in seinem dunklen Raum jeden Tag 24 Stunden liegt und keinen Anteil mehr am Leben haben kann. Andere, die gehen feiern, angeln, weiß nicht, fahren in Urlaub, entdecken die Welt, gehen arbeiten, haben Freunde. Und er liegt nur in seinem Zimmer.
Noch vor gut 2 Jahren war Gianno ein ganz normaler, gesunder junger Mann. Der damals 21-Jährige lebt in seiner eigenen Wohnung, bewirbt sich mit einem Video, das uns die Mutter zeigt, für eine Ausbildung zum Mediengestalter.
Ich bin Gianno.
Heute leben Gianno und seine Familie in einer anderen Realität. Daniela Binder hat sich von einem spezialisierten Arzt sogenannte Off-Label-Medikamente zusammenstellen lassen. Teure Produkte, die sie selbst zahlen muss.
Das sind also Medikamente, die nicht direkt für diese Erkrankung zugelassen sind von der Kasse. Deswegen muss man auch alles selbst zahlen. Die sich aber in der Vergangenheit mit Studien belegt positiv erwiesen haben.
Daniela Binder arbeitet Vollzeit als Erzieherin. Für Giannos Betreuung braucht sie da Unterstützung. Ihr Ehemann packt mit an, wann immer es geht. Momentan hilft ihre Mutter Heidi aus.
Wenn ich mal für Daniela einspringe, dann ist mir natürlich unwahrscheinlich bewusst, was er da aushalten muss. Und vor allen Dingen für sie, für meine Tochter. Also ich frage mich wirklich, wie sie das aushält. Sie ist die Mutter.
Vor 2 Jahren fängt alles ganz harmlos an. Eine Virusinfektion. Gianno fühlt sich von Woche zu Woche schwächer. Irgendwann kann er nicht mehr arbeiten. Ein Leidensweg voller Ungewissheiten, erzählt Mutter Daniela Binder.
Nachher fing es dann an, er hat eine psychische Erkrankung, also ist er depressiv, ist alles psychosomatisch, wurde dann zur Psychiaterin überwiesen. Es wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, der muss jetzt mal durchgecheckt werden, wir brauchen eine Diagnose.
Chronisches Fatigue-Syndrom, hieß diese. Seit Corona werden immer mehr Menschen mit dieser Krankheit diagnostiziert. Nach aktuellen Zahlen gibt es über 500.000 Betroffene. Sie fordern mehr Forschung und bessere medizinische Versorgung, wie die ebenfalls betroffene Ärztin Dr. Nathalie Grams, die mit uns nur online sprechen kann.
Dass man vielleicht mal basale Medikamente oder Hilfsmittel zur Verfügung stellt, dass man überhaupt sich menschlich kümmert und engagiert, um zu versuchen, die Lage der Betroffenen zu verbessern. Und selbst wenn es neue Forschungsergebnisse gibt, dann dauert es 4 bis 5 Jahre, bis dieses Wissen an die medizinische Basis runtergesickert ist.
Daniela Binder wünscht sich vor allem eins für ihren Gianno.
Dass mein Sohn irgendwann aufsteht, seine Koffer packt und die Welt rausgeht. Das wünsche ich mir.
Bleibt zu hoffen, dass die Wissenschaft bald Fortschritte in der Erforschung und in der Behandlung des chronischen Fatigue-Syndroms macht.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.